Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, Band 4, 20. Kapitel. Sri Chaitanya Mahaprabhu unterweist Sanatan Goswami in der Wissenschaft der absoluten Wahrheit. Srila Bhaktivinoda Thakur gibt in seinen Amrita Pravaha Bhasya folgende zusammenfassende Übersicht über dieses Kapitel. Als Nawab Hussein Shah Srila Sanatan Goswami an den Kerker werfen ließ, wurde Sanatan von Rupa Goswami benachrichtigt, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu nach Mathura gereist sei. Daraufhin stellte Sanatan Goswami den Gefängnisvorsteher mit Hilfe von schmeichelnden Bitten und Bestechung zufrieden. Er gab dem Wärter 7000 Goldmünzen und wurde daraufhin auf freien Fuß gesetzt. Sodann überquerte er die Ganga und flüchtete. Einer der Diener Sanatanas, Ishana, folgte ihm mit 8 Goldmünzen in der Tasche. Auf dem Weg nach Benares verbrachten Sanatan Goswami und sein Diener die Nacht in einer kleinen Herberge. Der Besitzer der Herberge wusste, dass Sanatan Goswami und sein Diener 8 Goldmünzen bei sich hatten und beschloss, sie zu töten und das Geld an sich zu nehmen. Mit diesem Vorhaben empfing er Sanatan Goswami und seinen Diener als ehrenwerte Gäste. Sanatan Goswami fragte jedoch seinen Diener, wie viel Geld er bei sich habe, nahm 7 von den 8 Goldmünzen und schenkte sie dem Herbergsbesitzer, welcher ihnen daher half, das Hügelland auf dem Weg nach Varanasi zu erreichen. Unterwegs begegnete Sanatan Goswami in Haichipura seinem Schwager Shrikanta, der ihn unterstützte, nachdem er von allen den Schwierigkeiten Sanatanas erfahren hatte. So gelangte Sanatan Goswami schließlich nach Varanasi und stand vor der Tür Chandra Shikaras. Chaitanya Mahaprabhu rief ihn zu sich und befahl ihm, sich umzuziehen, damit er wie ein Ehrenmann aussehe, worauf Sanatan Goswami ein altes Gewand von Tapana Mishra anzog. Später tauschte er seine wertvolle Decke gegen eine zerrissene ein. Sri Chaitanya Mahaprabhu war deswegen sehr zufrieden mit ihm und in der Folge empfing Sri Sanatan Goswami vom Herrn selbst Wissen über die absolute Wahrheit. Zuerst sprachen sie über die wesenseigene Stellung des Lebewesens und Sri Chaitanya Mahaprabhu erklärte Sanatan Goswami, wie das Lebewesen eine der Energien Sri Krishnas ist. Hierauf erklärt er den Weg hingebungsvollen Dienstes. Im Laufe seines Vortrages über die absolute Wahrheit, Sri Krishna, analysierte der Herr Brahman, Paramatma und Bhagavan, sowie die Erweiterungen des Herrn, die Swayam Rupa, Tat Ekatma und Avesha genannt werden und in verschiedenen Gattungen gegliedert sind, nämlich in Vaibhava und Prabhava Erweiterungen. Auf diese Weise beschrieb der Herr viele Formen der höchsten Persönlichkeit Gottes. Außerdem beschrieb er die Inkarnationen Gottes in der materiellen Welt, wie die Purusha-Avataras, Manvantara-Avataras, Guna-Avataras und Sakya-Vesha-Avataras. Der Herr sprach auch über die Einteilung der einzelnen Altersstufen Krishnas wie Balya und Pauganda und die unterschiedlichen Spiele der verschiedenen Altersstufen. Er erklärte, wie Krishna seine bleibende Gestalt erlangte und wie er das Jugendalter erreichte. Auf diese Weise erläuterte und schilderte Sri Chaitanya Mahaprabhu Sanatan Goswami alles. Vers 1. Ich bringe Sri Chaitanya Mahaprabhu, der unbegrenzte, wunderbare Füllen besitzt, meine achtungsvollen Ehrbietungen dar. Durch seine Gnade kann selbst ein Mensch von niedrigster Geburt die Wissenschaft vom hingebungsvollen Dienst verbreiten. Vers 2. Gepriesen sei Sri Chaitanya Mahaprabhu, gepriesen sei Nityananda Prabhu, gepriesen sei Advaita Acharya und gepriesen seien alle geweihten Sri Chaitanya Mahaprabhus. Vers 3. Während Sanatan Goswami in Bengalen eingekerkert war, kam ein Brief von Srila Rupa Goswami an. Erläuterung. Srila Bhaktivinoda Thakur berichtet uns, dass dieser Brief von Rupa Goswami an Sanatan Goswami vom Kommentar der Utbata Chandrika erwähnt wird. Srila Rupa Goswami sandte Sanatan Goswami aus, aus Bhakla eine Mitteilung. Dieser kurze Brief deutete an, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu nach Mathura kommen werde, und es hieß darin: Wohin ist das Mathura Puri Yadupatis gegangen? Wohin ist das nördliche Koshala Raghupatis gegangen? Beruhige durch Überlegung den Geist, indem du dich bewusst bist, dieses Universum ist nicht ewig. Vers 4. Als Sanatana Goswami diese Mitteilung von Rupa Goswami erhielt, wurde er sehr froh. Er begab sich sofort zum Gefängnisvorsteher, der ein Fleischesser war, und sagte folgendes. Vers 5. Sanatan Goswami sagte zu dem mohammedanischen Gefängnisaufseher: Lieber Herr, du bist ein heiliger Mann und sehr vom Glück begünstigt. Du besitzt umfassendes Wissen über die offenbarten Schriften wie den Koran und ähnliche Bücher. Vers 6. Wenn man eine bedingte Seele oder einen Gefangenen in Übereinstimmung mit den religiösen Prinzipien freilässt, wird man selbst ebenfalls von der höchsten Persönlichkeit Gottes aus der materiellen Gefangenschaft befreit. Erläuterung. Aus dieser Aussage geht hervor, dass Sanatana Goswami der frühere Minister des Nawab gewesen war, den mohammedanischen Aufseher zu betrügen versuchte. Ein Gefängniswärter verfügt entweder nur über gewöhnliche Bildung oder ist praktisch ungebildet, und zweifellos war der mohammedanische Aufseher im spirituellen Wissen nicht sehr fortgeschritten. Doch nur um ihn zufriedenzustellen, pries ihn Sanatana Goswami als großen Schriftgelehrten. Der Gefängniswärter konnte nicht sagen, er sei kein großer Gelehrter. Als Sanatana Goswami ihn einen solchen nannte, denn wenn man auf einen hohen Posten erhoben wird, denkt man, man sei für diesen Posten geeignet. Sanatana Goswami hatte die Auswirkungen spirituellen Handelns wahrheitsgetreu erklärt, und der Gefängniswärter bezog Sanatans Aussage auf dessen Befreiung aus dem Gefängnis. Es gibt unzählige bedingte Seelen, die in der materiellen Welt im Kerker Mayas verfallen, weil sie in den Bann der Sinnenbefriedigung geraten sind. Maya hat das Lebewesen so verzaubert, dass sich sogar ein Schwein im bedingten Leben zufrieden fühlt. Maya verfügt über zwei Arten von bedeckenden Kräften. Die eine heißt Prakshepatmika und die andere Avaranatmika. Wenn man entschlossen ist, aus der materiellen Gefangenschaft zu entkommen, treibt einen die Prakashpatmika Shakti, der Zauber des Amüsements, dazu, mit Sinnenbefriedigung völlig zufrieden zu sein und im bedingten Leben zu bleiben. Die andere Kraft, in Klammer Avaranatmika, bewirkt, dass sich eine bedingte Seele zufrieden fühlt, selbst wenn sie im Körper eines Schweins oder eines Wurms im Kot verfault. Es ist äußerst schwierig, eine bedingte Seele aus der materiellen Gefangenschaft zu befreien, denn die Faszination, die von Maya ausgeht, ist sehr stark. Sogar wenn der höchste persönliche Gott selbst herabsteigt, um die bedingten Seelen zu erlösen, indem er sie betet, sich ihm zu ergeben, gehen die bedingten Seelen nicht auf die Vorschläge des Herrn ein. Deshalb sagt Sri Sanatana Goswami: Wenn man jemanden irgendwie dazu verhilft, aus der Gefangenschaft Mayas befreit zu werden, erhält man mit Sicherheit zugleich die Anerkennung der höchsten Persönlichkeit Gottes. In der Bhagavad Gita in Klammer 18.69 heißt es: Der größte Dienst, den man dem Herrn erweisen kann, ist zu versuchen, hingebungsvollen Dienst in das Herz der bedingten Seele zu pflanzen, damit sie aus dem bedingten Leben befreit werden kann. Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, dass ein Vaishnava entsprechend seiner Predigtarbeit Anerkennung erlangt. Das heißt, je nachdem, wie er die bedingten Seele ihre Stellung zu Bewusstsein bringt. Diese ewige Stellung wird hier als Nitya Dharma erklärt, und sie besteht darin, dem Herrn zu dienen. Jemandem dabei zu helfen, aus der materiellen Gefangenschaft freizukommen, bedeutet deshalb, das schlummernde Verständnis, dass man der ewige Diener Krishnas ist, zu erwecken. Jivare Svarupahoi Krishnara Nityadas. Der Herr selbst wird dies Sanatana Goswami näher erläutern. Vers 7. Sanatana Goswami fuhr fort: Ich habe früher viel für dich getan. Jetzt habe ich Schwierigkeiten. Bitte zeige dich für mein Entgegenkommen erkenntlich und lass mich frei. Vers 8. Hier sind 5000 Goldmünzen. Bitte nimm sie an. Wenn du mich freilässt, wird dir dies die Ergebnisse frommer Taten und auch materiellen Gewinn einbringen. So wirst du auf einen Schlag doppelt profitieren. Vers 9. Auf diese Weise überredete Sanatana Goswami den Gefängniswärter, welcher erwiderte: Bitte hör mich an, mein lieber Herr. Ich würde dich gerne freilassen, aber ich fürchte mich vor der Regierung. Vers 10 bis 11. Sanatana antwortete: Du brauchst keine Angst zu haben. Der Nawab ist in den Süden gereist. Sage ihm, wenn er zurückkommt, Sanatana sei weggegangen, um in der Nähe des Ganga-Ufers seine Notdurft zu verrichten, und sobald er die Gange erblickt habe, sei er hineingesprungen. Vers 12. Sage ihm, ich habe ihn lange gesucht, konnte jeden jedoch keine Spur von ihm finden. Er ist mit seinen Fesseln hineingesprungen und ist deshalb ertrunken und von den Wellen davon gespült worden. Vers 13. Es besteht für dich kein Grund zur Beunruhigung, denn ich werde nicht in diesem Land bleiben. Ich werde Mönch werden und in die heilige Stadt Mekka gehen. Vers 14. Sanatana Goswami bemerkte, dass der Geist des Fleischessers immer noch nicht zufrieden war. Daraufhin häufte er 7000 Goldmünzen vor ihm auf. Vers 15. Als der Fleischesser die Münzen sah, verlockten sie ihn. Sodann nahm er das Angebot an und in jener Nacht schnitt er Sanatanas Fesseln durch und ließ ihn in die Gange überqueren. Vers 16. Auf diese Weise wurde Sanatana Goswami befreit. Er konnte jedoch nicht den Festungspfad entlang wandern. Er wanderte Tag und Nacht und erreichte schließlich das Hügelland, das als Patada bekannt ist. Vers 17. Nachdem er in Patada angekommen war, traf er einen Grundbesitzer und bat ihn unterwürfig, ihn durch dieses Hügelland zu bringen. Vers 18. Bei dem Grundbesitzer wohnte damals gerade ein Mann, der die Handlesekunst beherrschte. Da er über Sanatana Bescheid wusste, flüsterte er dem Grundbesitzer Folgendes ins Ohr. Vers 19. Der Handleser sagte: Dieser Mann besitzt 8 Goldmünzen. Als der Grundbesitzer dies hörte, freute er sich sehr und sagte Folgendes zu Sanatana Goswami. Vers 20. Der Grundbesitzer sagte: Ich werde dich in der Nacht mit meinen eigenen Leuten durch dieses Hügelland bringen. Koche jetzt einfach dein Mittagessen und iss dann. Vers 21. Mit diesen Worten gab der Grundbesitzer Sanatana Getreide zum Kochen. Hierauf ging Sanatana zum Fluss und nahm ein Bad. Vers 22. Weil Sanatana 2 Tage lang gefastet hatte, bereitete er die Nahrungsmittel zu und aß sie. Doch da er früher Minister des Nawab gewesen war, begann er über die Lage nachzudenken. Vers 23. Als ehemaliger Minister des Nawab verstand sich Sanatana natürlich auf Diplomatie. Deshalb dachte er: Warum erweist mir dieser Grundbesitzer so viel Ehre? So dachte er und fragte seinen Diener Ishana. Vers 24. Sanatana fragte seinen Diener: Ishana, ich glaube, du hast einige Wertsachen bei dir. Ishana antwortete: Ja, ich habe 7 Goldmünzen. Vers 25. Als Sanatana Goswami dies hörte, tadelte er seinen Diener und sagte: Warum hast du diese Totenglocke mitgebracht? Vers 26. Darauf nahm Sanatana Goswami die 7 Goldmünzen in die Hände und ging zum Grundbesitzer. Er hielt ihm die Münzen hin und sagte Folgendes. Vers 27. Ich habe diese 7 Goldmünzen hier bei mir. Bitte nimm sie an und bringe mich unter Beachtung der religiösen Prinzipien durch das Hügelland. Vers 28. Ich bin ein Gefangener der Regierung und kann nicht auf dem Weg bei den Festungswellen gehen. Du wirst ein frommes Werk tun, wenn du dieses Geld nimmst und mich gütigerweise durch das Hügelland führst. Vers 29. Der Grundbesitzer lächelte und sagte: Schon bevor du mir diese 8 Goldmünzen angeboten hast, wusste ich, dass sie sich im Besitz deines Dieners befinden. Vers 30. Noch heute Nacht hätte ich dich getötet und deine Goldmünzen an mich genommen. Es ist sehr gut, dass du sie mir freiwillig gegeben hast. Jetzt ist mir eine solch sündvolle Tat erspart geblieben. Vers 31. Ich bin mit deinem Verhalten sehr zufrieden. Ich werde diese Goldmünzen nicht annehmen, sondern werde dich durch das Hügelland bringen, einfach um dadurch eine fromme Tat zu tun. Vers 32. Sanatana Goswami antwortete: Wenn du diese Münzen nicht annimmst, wird mich jemand anderes um ihretwillen töten. Bewahre mich lieber vor dieser Gefahr und nimm die Münzen an. Vers 33. Nachdem dieses Übereinkommen getroffen worden war, gab der Landbesitzer Sanatana Goswami 4 Wächter als Begleiter mit. Sie wanderten die ganze Nacht auf dem Waldpfad und brachten ihn so durch das Hügelland. Vers 34. Als sie die Hügel überquert hatten, sagte Sanatana Goswami zu seinem Diener: Ishana, ich glaube, du hast immer noch einen Restbetrag von den Goldmünzen übrig. Vers 35. Ishana antwortete: Ich besitze noch eine Goldmünze. Daraufhin sagte Sanatana Goswami: Nimm die Münze und kehre nach Hause zurück. Vers 36. Nachdem sich Sanatana Goswami von Ishana verabschiedet hatte, begann er allein mit einem Wassertopf in der Hand weiterzureisen. Er hatte sich einfach in eine zerrissene Decke gehüllt und verlor so alle Angst. Vers 37. Sanatana Goswami wanderte und wanderte und gelangte schließlich an einen Ort namens Hajipura. Am Abend setzte er sich in einem Garten nieder. Vers 38. In Hajipura wohnte ein Ehrenmann namens Srikanta, der zufällig der Ehemann von Sanatana Goswamis Schwester war. Er arbeitete dort im Regierungsdienst. Vers 39. Srikanta hatte 300.000 Goldmünzen bei sich, die ihm der König zum Kauf von Pferden gegeben hatte. Srikanta kaufte also Pferde und schickte sie zum König. Vers 40. Als Srikanta an einer erhöhten Stelle saß, erblickte er Sanatana Goswami. In der Nacht nahm er einen Diener mit sich und suchte Sanatana Goswami auf. Vers 41. Als sie zusammentrafen, führten sie viele Gespräche. Sanatana Goswami erzählte Srikanta im Einzelnen von seiner Verhaftung und Freilassung. Vers 42. Dann sagte Srikanta zu Sanatana Goswami: Bleibe mindestens 2 Tage hier und kleide dich wie ein Ehrenmann. Zieh diese schmutzigen Kleider aus. Vers 43. Sanatana Goswami antwortete: Ich werde nicht einmal einen Augenblick hier bleiben. Bitte hilf mir, die Gange zu überqueren. Ich werde auf der Stelle abreisen. Vers 44. Srikanta schenkte ihm mit großer Anteilnahme eine Wolldecke und half ihm, die Gange zu überqueren. So reiste Sanatana Goswami wieder ab. Vers 45. Nach einigen Tagen traf Sanatana Goswami in Varanasi ein. Als er erfuhr, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu dort angekommen sei, freute er sich sehr. Vers 46. Daraufhin begab sich Sanatana Goswami zu Chandrashekharas Haus und setzte sich vor der Tür nieder. Sri Chaitanya wusste dies und sprach zu Chandrashekhara. Vers 47. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte: Vor deiner Tür sitzt ein Gottgeweihter. Bitte rufe ihn hinein. Chandrashekhara ging hinaus, konnte vor seiner Tür aber keinen Vaishnava finden. Vers 48. Als Chandrashekhara dem Herrn berichtete, vor seiner Tür stehe kein Vaishnava, fragte ihn der Herr: Ist überhaupt jemand vor deiner Tür? Vers 49. Chandrashekhara entgegnete: Ein mohammedanischer Mönch sitzt dort. Sofort sagte Sri Chaitanya Mahaprabhu: bitte bringe ihn zu mir. Hierauf sprach Chandrasekhara den immer noch neben der Tür sitzenden Sanatana Goswami an. Vers 50. O mohammedanischer Mönch, bitte komm herein. Der Herr ruft dich. Sanatana Goswami freute sich sehr, als er diesen Befehl hörte, und trat in Chandrasekharas Haus. Vers 51. Sobald Sri Chaitanya Mahaprabhu Sanatana Goswami im Hof erblickte, ging er ihm sofort eilig entgegen. Der Herr umarmte ihn und wurde daraufhin von ekstatischer Liebe übermannt. Vers 52. Sobald Sri Chaitanya Mahaprabhu Sanatana Goswami berührte, wurde Sanatana Goswami ebenfalls von ekstatischer Liebe überwältigt. Mit stockender Stimme sagte er: O mein Herr, berühre mich nicht. Vers 53. Sri Chaitanya Mahaprabhu und Sanatana Goswami begannen Schulter an Schulter hemmungslos zu weinen. Als Chandrasekhara dies sah, war er sehr erstaunt. Vers 54. Sri Chaitanya Mahaprabhu ergriff Sanatana Goswamis Hand und führte ihn ins Haus, wo er ihm neben sich einen erhöhten Sitzplatz anbot. Vers 55. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu begann, Sanatana Goswamis Körper mit seiner transzendentalen Hand zu reinigen, sagte Sanatana Goswami: O mein Herr, bitte berühre mich nicht. Vers 56. Der Herr antwortete: Ich berühre dich nur, um mich zu reinigen, denn durch die Kraft deines hingebungsvollen Dienstes kannst du das ganze Universum reinigen. Vers 57. Heilige deines Formats sind selbst Pilgerorte. Aufgrund ihrer Reinheit sind sie ständige Gefährten des Herrn und können deshalb sogar die Pilgerorte reinigen. Erläuterung: Diesen Vers sprach Maharaj Yudhisthira zu Vidura im Srimad Bhagavatam, in Klammer 1.13.10. Vidura hatte heilige Pilgerorte besucht und kehrte daraufhin nach Hause zurück, und Maharaj Yudhisthira empfing seinen heiligen Onkel. Im Wesentlichen sagte Maharaj Yudhisthira: Mein lieber Vidura, du bist selbst ein heiliger Ort, weil du ein fortgeschrittener Gottgeweihter bist. Menschen wie du tragen Sri Vishnu immer in ihrem Herzen. Es steht in deiner Macht, allen heiligen Orten neues Leben zu schenken, wenn sie durch die Pilgerfahrten von Sündern verunreinigt worden sind. Ein sündvoller Mensch begibt sich zu einer heiligen Pilgerstätte, um gereinigt zu werden. An einem heiligen Ort gibt es viele heilige Menschen und Vishnu-Tempel. Der heilige Ort wird jedoch von den Sünden der vielen Besucher verseucht. Wenn nun ein fortgeschrittener Gottgeweihter an einen solchen heiligen Ort kommt, neutralisiert er alle Sünden der Pilger. Deshalb wandte sich Maharaj Yudhisthira auf diese Weise an Vidura. Da ein fortgeschrittener Gottgeweihter Sri Vishnu im Herzen trägt, ist er ein wandelnder Tempel und ein wandelnder Vishnu. Ein fortgeschrittener Gottgeweihter braucht nicht an heilige Orte zu gehen, denn wo immer er sich aufhält, ist ein heiliger Ort. Diesbezüglich sagt Narottam Das Thakur: Tirtha Yatra Parishrama Kevala Manera Brahma. Das Aufsuchen heiliger Orte ist lediglich eine weitere Art von Verwirrung. Da ein fortgeschrittener Gottgeweihter nicht an einen heiligen Ort zu gehen braucht, stellt sich die Frage, warum er dies trotzdem tut. Die Antwort lautet, dass er die Pilgerorte nur besucht, um sie zu reinigen. Vers 58. Selbst wenn ein Mensch ein großer Gelehrter der vedischen Sanskrit-Schriften ist, wird er nicht als mein Geweihter anerkannt, solange er nicht im hingebungsvollen Dienst rein ist. Doch ein reiner Gottgeweihter, dem nichts daran liegt, fruchtbringendes Handeln oder mentale Spekulation zu genießen, ist mir sehr lieb, auch wenn er aus einer Familie von Hundeessern stammt. Ja, ihm sollte alle Ehre erwiesen werden, und was immer er einem anbietet, sollte man annehmen. Solche Gottgeweihten sind genauso verehrenswürdig, wie ich es bin. Erläuterung: Dieser Vers stammt aus den Hari Bhakti Vilasa, in Klammer 10.127, das von Sanatana Goswami verfasst wurde. Vers 59. Man mag in einer Brahmana-Familie geboren worden sein und alle 12 brahmanischen Eigenschaften besitzen, Doch wenn man keine Hingabe an die Lotusfüße Sri Krishnas hat, dessen Nabel wie ein Lotus geformt ist, befindet man sich nicht einmal auf der Ebene eines Chandala, der seinen Geist, seine Worte, seine Tätigkeiten, seinen Reichtum und sein Leben dem Dienst des Herrn geweiht hat. Es reicht nicht aus, einfach nur in einer Brahmana-Familie geboren zu werden oder brahmanische Eigenschaften zu besitzen. Man muss ein reiner Gottgeweihter des Herrn werden. Wenn ein Swapacha oder ein Chandala ein Gottgeweihter ist, befreit er nicht nur sich selbst, sondern auch seine ganze Familie, während ein Brahmane, der kein Gottgeweihter ist, sondern nur brahmanische Eigenschaften hat, nicht einmal sich selbst reinigen kann, ganz zu schweigen von seiner Familie. Erläuterung: Diesen Vers spricht Prahlad Maharaj im Srimad Bhagavatam in Klammer 2.9.10. Von einem Brahmana wird erwartet, dass er sich durch 12 Eigenschaften auszeichnet. Diese 12 Eigenschaften werden im Mahabharata angeführt. Ein Brahmana muss auf vollkommene Weise religiös sein. Er muss wahrhaft sein. Er muss seine Sinne beherrschen können. Er muss strenge Enthaltungen üben und muss losgelöst, demütig und duldsam sein. Er darf niemanden beneiden, muss sich darauf verstehen, Opfer zu vollziehen und muss alles, was er besitzt, als Almosen verteilen. Er muss im hingebungsvollen Dienst gefestigt und im vedischen Wissen bewandert sein. Das sind die 12 Eigenschaften des Brahmana. Die Bhagavad Gita beschreibt die brahmanischen Eigenschaften so: Friedfertigkeit, Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, Reinheit, Duldsamkeit, Ehrlichkeit, Weisheit, Wissen und Religiosität sind die Eigenschaften, die das Wesen eines Brahmana ausmachen. In Klammer Bhagavad Gita 18.42. In der Mukta Pala Tika heißt es: Geistige Ausgeglichenheit, Beherrschung der Sinne, Enthaltsamkeit, Sauberkeit, Duldsamkeit, Einfachheit, Loslösung, theoretisches und praktisches Wissen, Zufriedenheit, Wahrheitsliebe und fester Glaube an die Veden sind die 12 Eigenschaften eines Brahmana. Vers 60. Sri Chaitanya Mahaprabhu fuhr fort: Indem man dich betrachtet, indem man dich berührt und indem man deine transzendentalen Eigenschaften preist, kann man alle Sinnestätigkeiten zur Vollendung bringen. So lautet das Urteil der offenbarten Schriften. Erläuterung: Dies wird im nächsten Vers der Hari Bhakti Sudodaya in Klammer 13.2 entnommen ist, bestätigt. Vers 61. Mein lieber Vaishnava, einen Menschen wie dich zu sehen, ist die Vollendung des Augenlichts. Deine Lotusfüße zu berühren, ist die Vollendung des Tastsinns und deine guten Eigenschaften zu preisen, ist die wahre Tätigkeit der Zunge. Denn in der materiellen Welt ist es sehr schwer, einen reinen Geweihten des Herrn zu finden. Vers 62. Sri Chaitanya Mahaprabhu fuhr fort: Mein lieber Sanatana, bitte hör mich an. Krishna ist sehr barmherzig und er ist der Retter aller gefallenen Seelen. Vers 63. Mein lieber Sanatana, Krishna hat dich vor Maharaurava, vor der dunkelsten Hölle des Lebens bewahrt. Er ist ein Ozean der Barmherzigkeit und seine Taten sind sehr geheimnisvoll. Erläuterung: In der Bhagavad Gita heißt es: Ishvaraha sarva bhutanam rit deshe richuna tishtati. Sri Krishna, der im Herzen eines jeden weilt, handelt auf höchst unergründliche Weise. Niemand vermag zu verstehen, wie er tätig ist. Aber sobald der Herr das aufrichtige Verhalten eines Menschen im hingebungsvollen Dienst sieht, hilft er ihm auf solche Weise, dass der Gottgeweihte verstehen kann, wie sich die Dinge abspielen. Wenn ein Gottgeweihter entschlossen ist, dem Herrn zu dienen, ist der Herr stets bereit, ihm zu helfen. In Klammer Dadami Buddhi Yogam Tam Yena Mam Upayanti Te. Sri Chaitanya Mahaprabhu erklärt Sanatana Goswami, wie barmherzig der Herr ist. Sanatana Goswami war Minister im Dienst des Nawab Hussein Shah gewesen und hatte ständig mit materiell gesinnten Menschen, insbesondere mit fleischessenden Mohammedanern, verkehrt. Obwohl er mit diesen Leuten engen Umgang pflegte, empfand er ihre Gesellschaft durch Krishnas Gnade schließlich als unangenehm und mied sie deshalb. Wie Srinivas Acharya sagt, Tyaktva Turnam Ashesha Mandala Pati Srinim Sada Tuccha Vat. Krishna erleuchtete Sanatana Goswami auf solche Weise, dass er imstande war, seinen hohen Posten als Minister aufzugeben. Da Sanatana Goswami seine materielle Stellung für unbedeutend hielt, war er bereit, Mönch zu werden. Da Sri Chaitanya Mahaprabhu das Verhalten Sanatana Goswamis schätzte, pries er seine Handlungsweise und dankte Krishna, dass er Sanatana so barmherzig war. Vers 64. Sanatana antwortete: Ich weiß nicht, wer Krishna ist. Was mich betrifft, so bin ich nur durch deine Gnade aus dem Gefängnis entkommen. Vers 65. Dann fragte Sri Chaitanya Mahaprabhu Sanatana Goswami: Wie bist du aus dem Gefängnis befreit worden? Hierauf erzählte Sanatana Goswami die Geschichte von Anfang bis Ende. Vers 66. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte: Ich habe deine beiden Brüder Rupa und Anupama in Prayag getroffen. Sie sind jetzt nach Vrindavana gegangen. Vers 67. Im Auftrag Sri Chaitanya Mahaprabhus traf Sanatana Goswami sowohl mit Tapana Mishra als auch mit Chandrashikara zusammen. Vers 68. Hierauf lud Tapana Mishra Sanatana Goswami ein, Sri Chaitanya Mahaprabhu forderte Sanatan auf, er solle gehen und sich rasieren lassen. Vers 69. Dann rief Sri Chaitanya Mahaprabhu Chandrashikara herbei und bat ihn, Sanatana Goswami mit sich zu nehmen. Außerdem bat er ihn, Sanatana die Kleidung, die er gerade trug, wegzunehmen. Vers 70. Sodann verhalf Chandrashikara Sanatana Goswami zu einem gepflegten Äußeren. Er führte ihn zum Baden an die Ganga und brachte ihm danach neue Kleider. Erläuterung: Die Worte Bhadra Karana sind in diesem Vers von Bedeutung. Sanatana Goswami sah aufgrund seines langen Haares, seines Schnurrbartes und seines Bartes wie ein Dharavesha, wie ein Hippie aus. Da Sri Chaitanya Mahaprabhu Sanatana Goswamis Hippie-Aussehen nicht gefiel, ersuchte er Chandrashikara sofort, Sanatana glatt rasieren zu lassen. Wenn sich jemand mit langen Haaren oder Bart der Bewegung für Krishna-Bewusstsein anschließen und mit uns leben will, muss er sich in ähnlicher Weise kahl scheren. Die Anhänger Sri Chaitanya Mahaprabhus empfinden lange Haare als unangenehm. Sanatana Goswami wurde durch die Gnade Sri Chaitanya Mahaprabhus vor einer höllischen Lage in Klammer Maha Raurava bewahrt. Maha Raurava ist eine Hölle, in die Tiermörder versetzt werden. Über diesen Punkt kann man im Srimad Bhagavatam in Klammer 5.26.10-11, 10-12 nachlesen. Vers 71. Chandrashikara bot Sanatana neue Kleider an, doch Sanatana nahm sie nicht an. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu davon erfuhr, kannte seine Freude keine Grenzen. Vers 72. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu mittags gebadet hatte, begab er sich zum Mittagessen zu Tapana Mishras Haus. Er nahm Sanatana Goswami mit. Vers 73. Nachdem sich Sri Chaitanya Mahaprabhu die Füße gewaschen hatte, setzte er sich zum Mittagessen nieder. Er bat Tapana Mishra, Sanatana auch etwas zu essen zu geben. Vers 74. Dann sagte Tapana Mishra: Sanatana muss eine Pflicht erfüllen, deswegen kann er jetzt nicht zu Mittag essen. Am Ende der Mahlzeit jedoch werde ich ihm einige Überreste geben. Vers 75. Nach dem Essen ruhte sich Sri Chaitanya Mahaprabhu eine Zeit lang aus. Hierauf gab Tapana Mishra Sanatana Goswami die Speisereste, die Sri Chaitanya Mahaprabhu übrig gelassen hatte. Vers 76. Als Tapana Mishra Sanatana Goswami ein neues Gewand anbot, nahm Sanatana es nicht an. Stattdessen sagte er folgendes. Vers 77. Wenn du mir ein Gewand schenken willst, dann gib mir bitte eines deiner alten, gebrauchten Kleidungsstücke. Vers 78. Als Tapana Mishra Sanatana Goswami einen gebrauchten Dhoti gab, riss Sanatana diesen sofort in Stücke und machte daraus zwei Obergewänder und zwei Garnituren Unterwäsche. Vers 79. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu Sanatana den Maharashtriya Brahmana vorstellte, lud dieser Sanatana Goswami sofort zur ausgiebigen Mahlzeiten ein. Vers 80. Der Brahmana sagte: Mein lieber Sanatana, iss bitte, solange du in Kashi bleibst, bei mir zu Hause zu Mittag. Vers 81. Sanatana erwiderte: Ich werde den Madhukari-Vorgang praktizieren. Warum sollte ich volle Mahlzeiten im Hause eines Brahmana zu mir nehmen? Erläuterung: Das Wort Madhukari kommt von dem Wort Madhukada. Mit diesem Wort bezeichnet man Bienen, die von Blüte zu Blüte fliegen und Honig sammeln. Ein Madhukari ist ein Heiliger oder ein Mönch, der in keinem Haus eine volle Mahlzeit zu sich nimmt, sondern bettelnd von Tür zu Tür geht und von jedem Haushälter ein wenig Essen bekommt. Auf diese Weise überisst er sich nicht und bereitet auch den Haushältern keine unnötigen Schwierigkeiten. Ein Mensch im Lebensstand der Entsagung darf betteln, aber nicht kochen. Er sollte den Haushältern mit seinem Betteln nicht zur Last fallen. Ein Babaji, das heißt ein Mensch, der die Paramahamsa-Stufe erreicht hat, muss sich strikt an diesen Madhukari-Vorgang halten. In Vrindavan ist dies immer noch üblich und es gibt viele Plätze, an denen Almosen verteilt werden. Unglückseligerweise sind viele Bettler nach Vrindavan gekommen, um Almosen entgegenzunehmen, befolgen jedoch die Prinzipien Sanatana Goswamis nicht. Einige Leute versuchen, ihnen nachzuahmen und ein müßiges Leben zu führen, indem sie Madhukari praktizieren. Es ist beinahe unmöglich, dem Beispiel Sanatana Goswamis oder Rupa Goswamis strikt zu folgen. Es ist besser, Speisen, die Krishna im Tempel geopfert wurden, zu sich zu nehmen, als zu versuchen, Sanatana Goswami und Rupa Goswami nachzuahmen. Wer in seinen Gewohnheiten des Essens, Schlafens, Arbeitens und Sicherholens maßvoll ist, kann durch Praktizieren des Yoga-Systems alle materiellen Schmerzen lindern. In Klammer Bhagavad Gita 6.17. Der vorbildliche Sannyasi folgt streng den Verhaltensweisen der Goswamis. Vers 82. Sri Chaitanya Mahaprabhus Freude kannte keine Grenzen. Als er sah, dass Sanatana Goswami die Prinzipien des Sannyas strikt einhielt. Allerdings blickte er wiederholt auf die Wolldecke, die Sanatana Goswami trug. Vers 83. Weil Sri Chaitanya Mahaprabhu wiederholt Blicke auf diese wertvolle Wolldecke warf, begriff Sanatana Goswami, dass der Herr diese Decke nicht gut hieß. Er begann also nachzudenken, wie er sie loswerden könnte. Vers 84. Sanatana überlegte also auf diese Weise und ging zum Ufer der Ganga, um zu baden. Dort sah er, dass ein Mönch aus Bengalen seine Decke gewaschen und zum Trocknen ausgebreitet hatte. Vers 85. Hierauf sagte Sanatana Goswami zu dem Mönch: Mein lieber Bruder, bitte tu mir einen Gefallen, nimm diese Wolldecke und gib mir dafür deine Decke. Vers 86. Der Mönch antwortete: Herr, du bist ein angesehener Ehrenmann. Warum machst du dich über mich lustig? Warum solltest du deine wertvolle Decke gegen meine zerrissene Decke eintauschen? Vers 87. Sanatana sagte: Ich scherze nicht, ich meine es ernst. Bitte nimm diese Wolldecke im Austausch für deine zerrissene Steppdecke. Vers 88. Mit diesen Worten tauschte Sanatana Goswami die Wolldecke gegen die Steppdecke ein. Dann kehrte er mit der Steppdecke auf der Schulter zu Sri Chaitanya Mahaprabhu zurück. Vers 89. Als Sanatana Goswami zurückgekehrte, fragte ihn der Herr: Wo ist deine Wolldecke? Darauf erzählte ihm Sanatana Goswami die ganze Geschichte. Vers 90 bis 91. Sodann sagte Sri Chaitanya Mahaprabhu: Ich habe über diese Angelegenheit schon lange nachgedacht. Da Sri Krishna sehr barmherzig ist, hat er deine Anhaftung an materielle Dinge vernichtet. Warum sollte Krishna dir erlauben, ein erlaubtes Stückchen materieller Anhaftung beizubehalten. Wenn ein guter Arzt eine Krankheit besiegt hat, lässt er es nicht zu, dass von der Krankheit irgendetwas zurückbleibt. Vers 92. Es ist ein Widerspruch, Madhukari zu praktizieren und gleichzeitig eine wertvolle Decke zu tragen. Wenn jemand dies tut, büßt er seine spirituelle Kraft ein und wird außerdem eine Zielscheibe des Spottes. Vers 93. Sanatana Goswami antwortete: Die höchste Persönlichkeit Gottes hat mich vor dem sinnvollen Leben des materiellen Daseins bewahrt. Durch seinen Wunsch ist jetzt der letzte Rest meiner materiellen Anhaftung verschwunden. Vers 94. Da Sri Chaitanya Mahaprabhu mit Sanatana Goswami zufrieden war, schenkte ihm seine grundlose Barmherzigkeit. Durch die Barmherzigkeit des Herrn erhielt Sanatana Goswami die spirituelle Kraft, um den Herrn Fragen zu stellen. Vers 95 bis 96. Einst stellte Sri Chaitanya Mahaprabhu Ramananda Rai spirituelle Fragen, und durch die grundlose Barmherzigkeit des Herrn war Ramananda Rai in der Lage, richtige Antworten zu geben. Nun stellte Sanatana Goswami durch die Gnade des Herrn Sri Chaitanya Mahaprabhu Fragen und der Herr erklärte persönlich die Wahrheit. Vers 97. Krishna Swarupa Madhuryash Varya Bhakti Rasashrayam Tatvam Sanatana Yeshaha Kripa Yopadidesha Saha. Übersetzung: Sri Chaitanya Mahaprabhu, die höchste Persönlichkeit Gottes, erklärte Sanatana Goswami persönlich die eigentliche Identität Krishnas. Er erzählte ihm auch über die ehrliche Liebe des Herrn, über seine persönlichen Füllen und über die Beziehungen hingebungsvollen Dienstes. All diese Wahrheiten erklärte er, der Herr Sanatana Goswami, aus seiner grundlosen Barmherzigkeit selbst. Vers 98. Sanatana Goswami, der einen Strohhalm in den Mund nahm und sich verbeugte, umfasste die Lotusfüße Sri Chaitanya Mahaprabhus und sprach demütig wie folgt. Vers 99. Sanatana Goswami sagte: Ich bin in einer niedrigen Familie geboren worden und meine Gefährten sind alle Menschen aus niedrigen Klassen. Ich selbst bin der Niedrigste und ich bin heruntergekommen. Ja, ich habe mein ganzes Leben als Gefallener im Brunnen sinnvollen materialistischen Lebens verbracht. Erläuterung: In Wirklichkeit stammt Sanatana Goswami aus einer Brahmana-Familie, denn er gehörte zur Sarvata-Klasse der Brahmanas und er hatte eine gute Erziehung genossen und war sehr gebildet. Aus irgendeinem Grund nahm er einen Ministerposten in der mohammedanischen Regierung an und musste deshalb mit Fleischessern, Trunkenbolden und groben Materialisten verkehren. Sanatana Goswami hielt sich selbst für heruntergekommen, denn in der Gesellschaft dieser Menschen wurde er ebenfalls ein Opfer materiellen Genusses. Da er sein Leben auf diese Weise verbracht hatte, dachte er, er habe seine wertvolle Zeit vergeudet. Hier schildert die größte Autorität in der Gaudiya Vaishnava Sampradaya, wie man in dieser Welt verkommen kann. Im Grunde ist gegenwärtig die ganze Welt dem materialistischen Dasein verfallen. Jeder ist ein Fleischesser, Trunkenbold, Schürzenjäger, Spieler und anders mehr. Die Menschen genießen das materielle Leben, indem sie die vier grundlegenden Sünden begehen. Obwohl sie heruntergekommen sind, werden sie vor sündhaften Reaktionen bewahrt werden, wenn sie sich einfach nur den Lotusfüßen Sri Chaitanya Mahaprabhus ergeben. Vers 100. Ich weiß nicht, was gut und was schlecht für mich ist. Nichtsdestoweniger halten mich die Leute im alltäglichen Verhalten für einen großen Gelehrten, und auch ich halte mich für einen solchen. Vers 101. Kripa Kari Yadi Mora Kari Yaha Uthara Apana Kripate Kaha Kartavya Amara. Übersetzung: Aus deiner grundlosen Barmherzigkeit hast du mich vor dem materialistischen Pfad gerettet. Nun sage mir bitte aus derselben grundlosen Barmherzigkeit, was meine Pflicht ist. Vers 102. Wer bin ich? Warum bereiten mir die drei Arten von Leiden ständig Schwierigkeiten? Wie kann mir geholfen werden, wenn ich dies nicht weiß? Erläuterung. Die drei Arten materiellen Leiden sind die Leiden, die aus dem Körper und dem Geist entstehen, die Leiden, die sich aus dem Umgang mit anderen Lebewesen ergeben und die Leiden, die ihren Ursprung in Störungen durch die Natur haben. Manchmal leiden wir körperlich, wenn uns ein Fieberanfall heimsucht, und manchmal leiden wir physisch, wenn ein naher Verwandter stirbt. Außerdem fügen uns andere Lebewesen Leid zu. Es gibt Lebewesen, die aus dem menschlichen Embryo geboren werden. Manche werden aus Eiern geboren, manche aus Schweiß und manche aus Pflanzen. Leidvolle Bedingungen, die durch Naturkatastrophen verursacht werden, werden von den höheren Halbgöttern gelenkt. Manchmal plagen uns eisige Kälte oder Blitze, oder manche Menschen werden von Geistern verfolgt. Mit diesen dreifachen Leiden werden wir ständig konfrontiert, und sie bringen uns in eine gefährliche Lage. Padam, padam, yad vipadam. Bei jedem Schritt im Leben droht Gefahr. Vers 103. Satya, sadhana, tattva, puchite, na jani, kripakari saba, tattva kaha ta apani. Übersetzung. Im Grunde genommen weiß ich nicht, wie ich Fragen über das Ziel des Lebens und über den Vorgang zur Erreichung dieses Ziels stellen soll. Bitte sei mir barmherzig und erkläre mir all diese Wahrheiten. Vers 104. Prabhu kahe Krishna kripa tomate puranahaya saba tattva jana tomara nahi tapa traya. Übersetzung. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte: Krishna hat dir seine volle Barmherzigkeit erwiesen, weshalb dir all diese Dinge bekannt sind. Für dich existieren die dreifachen Leiden zweifellos nicht. Vers 105. Krishna Shakti Dara Tumi Jana Tattva Bhava Jani Darya Lagi Puja Sadhura Svabhava. Übersetzung. Da du über die Kraft Sri Krishnas verfügst, weißt du diese Dinge sicher. Doch obwohl du über diese Dinge Bescheid weißt, stellst du um der Genauigkeit willen Fragen. Das ist die Natur eines Sadhu. Vers 106. Diejenigen, die bestrebt sind, ihr spirituelles Bewusstsein zu erwecken, die unerschütterliche Intelligenz haben und von ihrem Weg nicht abzubringen sind, erreichen mit Sicherheit das gewünschte Ziel. Erläuterung. Diesen aus dem Narada Purana zitierten Vers findet man im Bhakti Rasamrita Sindhu in Klammer 1.2.103. Vers 107. Yogya Patra Hautumi Bhakti Pravartaite Krame Saba Tattva Shuna Kaye Tomate. Übersetzung. Du bist qualifiziert, über hingebungsvollen Dienst zu verbreiten. Höre deshalb allmählich alle Wahrheiten darüber von mir. Ich werde dir über diese Wahrheiten berichten. Vers 108 bis 109. Chivara Svarupa Hoy Krishnara Nityadas Krishnara Tadasta Shakti Beda Abeda Prakash Suryamsha Kirana Yaiche Agna Chivala Chaya Svabhavika Krishnara Tina Prakara Shakti Haya. Übersetzung. Es ist die wesenseigene Stellung des Lebewesens, ein ewiger Diener Krishnas zu sein, denn das Lebewesen ist Krishnas mittlere Energie. Es ist eine Manifestation, die mit dem Herrn eins und gleichzeitig von ihm verschieden ist, wie ein Molekularteilchen des Sonnenlichts oder des Feuers. Krishna hat drei Arten von Energien. Erläuterung. Srila Bhaktivinoda Thakur gibt diese Verse wie folgt frei wieder. Sri Sanatana Goswami fragte: Sri Chaitanya Mahaprabhu, wer bin ich? Als Antwort darauf entgegnete der Herr: Du bist ein reines Lebewesen. Du bist weder der materielle noch der feinstoffliche Körper, welcher aus dem Geist und der Intelligenz besteht. In Wirklichkeit bist du eine spirituelle Seele, ein ewiges Teilchen der höchsten Seele Krishna. Deshalb bist du sein ewiger Diener. Du gehörst zu Krishnas marginale Energie. Es gibt zwei Welten, die spirituelle Welt und die materielle Welt, und du befindest dich zwischen den materiellen und spirituellen Energien. Du hast sowohl zu den materiellen als auch zu den spirituellen Energien eine Beziehung. Deshalb nennt man dich die mittlere Energie. Deine Beziehung zu Krishna ist, dass du gleichzeitig mit ihm eins und gleichzeitig verschieden von ihm bist. Weil du eine spirituelle Seele bist, bist du der Qualität nach mit der höchsten Persönlichkeit Gottes eins. Aber weil du ein winziges kleines spirituelles Teilchen bist, unterscheidest du dich von der höchsten Seele. Deshalb ist deine Stellung gleichzeitig eins, mit und verschieden von der höchsten Seele. Als Beispiel werden die Sonne selbst und die kleinen Teilchen des Sonnenscheins bzw. ein lodernes Feuer und kleine Feuerteilchen angeführt. Eine andere Erklärung dieser Verse findet man im Adi Lila in Klammer 2.96. Vers 110. Genau wie sich der Schein eines Feuers, das sich einem Ort befindet, überall hin ausbreitet, so sind die Energien der höchsten Persönlichkeit Gottes, das Parabrahman, über dieses ganze Universum verteilt. Erläuterung: Dies ist ein Zitat aus dem Vishnu Purana in Klammer 1.22.53. Vers 111. Krishnera svabhavika tina shakti parinati chich shakti jiva shakti adamaya shakti. Übersetzung: Sri Krishna hat von Natur aus drei Energieumwandlungen, die man als spirituelle Energie, als Lebewesen-Energie und als täuschende Energie bezeichnet. Vers 112. Vishnu Shaktihi Paraprokta Kshetra Kya Tata Para Avitya Karma Samyanja Tritya Shaktir Ishyate. Übersetzung: Ursprünglich ist Krishnas Energie spirituell, und auch die Energie, die man als Lebewesen bezeichnet, ist spirituell. Es gibt jedoch noch eine andere Energie, Illusion genannt, die aus fruchtbringendem Handeln besteht. Sie ist die dritte Kraft des Herrn. Erläuterung: Im Adi Lila in Klammer 7.119 wird dieser Vers näher erklärt. Vers 113. Shaktyaha sarva bhavanam achintya jnana gocharaha yatota brahmanas tastu sargatya bhava shaktyaha bhavanti tapatam shreshtaha pravakasya yatoshnata. Übersetzung: Alle Energien der Schöpfung, die für einen gewöhnlichen Menschen unbegreiflich sind, existieren in der höchsten absoluten Wahrheit. Diese unbegreiflichen Energien wirken im Verlauf der Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung. O Beste der Asketen, genau wie Feuer zwei Energien besitzt, nämlich Hitze und Licht, so sind diese unbegreiflichen Energien der Schöpfung die natürlichen Merkmale der absoluten Wahrheit. Erläuterung: Dies ist ein Zitat aus dem Vishnu Purana in Klammer 1.3.2. Vers 114. Yaya Kshetra Kya Shaktihi Sa Veshtita Nripa Sarvaga Samsara Tapan Achilan Avapnot Atra Santatan. Übersetzung: O König, das Lebewesen ist die Kshetra Kya Shakti. Obwohl es ihm frei steht, entweder in der materiellen oder in der spirituellen Welt zu leben, muss es die dreifachen Leiden materiellen Daseins durchmachen, weil es unter dem Einfluss der Avidya in Klammer Unwissenheit Energie steht, welche seine wesenseigene Stellung bedeckt. Erläuterung: Dieser und auch der nächste Vers sind aus dem Vishnu Purana in Klammer 1.7.62-63 zitiert. Vers 115. Taya tirohitatvach cha shaktihi kshetra kya samchinita sarva bhuteshu bhupala taratam yena vartate. Übersetzung: Dieses Lebewesen, das vom Einfluss der Unwissenheit bedeckt ist, führt in verschiedenen Körpern ein materielles Dasein. O König! Daher ist das Lebewesen, je nach seinem Körper, in höherem oder geringerem Maß vom Einfluss der materiellen Energie befreit. Vers 116 Apareyam itastva anyam prakritim viti me param jiva bhutam mahabaho yaya yedam daryate jagat. Übersetzung: Neben dieser niederen Natur, o starkkarmiger Arjuna, gibt es noch eine höhere Energie. Sie besteht aus der Gesamtheit der Lebewesen, die mit der materiellen Natur kämpfen und das Universum in Gang halten. Erläuterung: Dies ist ein Vers aus der Bhagavad Gita in Klammer 7.5, er wird auch im Adi Lila in Klammer 7.118 zitiert. Vers 117 Krishna Buli Se Jiva Anadi Bahirmukha Atta Eva Mayatare Deya Samsara Dukkha. Übersetzung: Da das Lebewesen Krishna vergessen hat, fühlt es sich seit unverdenklichen Zeiten zu seinem äußeren Aspekt hingezogen. Deswegen fügt ihm die täuschende Energie in Klammer Maya in diesem materiellen Dasein alle möglichen Leiden zu. Erläuterung: Wenn das Lebewesen seine wesenseigene Stellung als ewiger Diener Krishnas vergisst, gerät es augenblicklich in die Falle der täuschenden Energie, äußeren Energie. Das Lebewesen ist ursprünglich ein Teilchen Krishnas und ist deswegen die höhere Energie Krishnas. Es ist mit einem winzigen Ausmaß an Kraft ausgestattet, die auf unfassbare Weise im Körper arbeitet. Das Lebewesen vergisst jedoch seine Stellung und wird in die materielle Energie versetzt. Man nennt das Lebewesen die marginale Energie, weil es von Natur aus spirituell ist, aber aufgrund seines Vergessens in die materielle Energie versetzt wird. In dieser Situation steht es ihm frei, entweder in der materiellen oder in der spirituellen Energie zu leben, und aus diesem Grund wird es die marginale oder mittlere Energie genannt. Manchmal fühlt er sich in dieser marginalen Position zur täuschenden äußeren Energie hingezogen, und in diesem Augenblick beginnt sein materielles Leben. Wenn das Lebewesen in die materielle Energie eingeht, wird es dem dreifachen Einfluss der Zeit unterworfen, nämlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehören ausschließlich zur materiellen Welt. In der spirituellen Welt gibt es sie nicht. Das Lebewesen ist ewig und existiert schon vor der Schöpfung dieser materiellen Welt. Unglückseligerweise hat es seine Beziehung zu Krishna vergessen. Dieses Vergessen wird hier als Anandi bezeichnet, was darauf hinweist, dass es seit unverdenklichen Zeiten besteht. Man sollte verstehen, dass das Lebewesen in das materielle Dasein kommt, weil es selbst als Rivale Krishnas genießen möchte. Vers 118 Kabu Swarge Uthaya Kabu Narake Dubaya Dandya Jane Raja Jena Nadite Chubaya. Übersetzung: Im materiellen Dasein wird das Lebewesen manchmal auf höheren Planetensysteme zu materiellem Wohlstand erhoben und manchmal ertrinkt es in höllischen Umständen. Es befindet sich in genau derselben Lage wie ein Verbrecher, den ein König bestraft, indem er ihn ins Wasser taucht und dann wieder herauszieht. Erläuterung: In den Veden heißt es Asango Yam Purushaha. Das Lebewesen ist stets von der Verunreinigung der materiellen Welt frei. Wer nicht materiell verseucht ist und nicht vergisst, dass Krishna sein Meister ist, wird Nitya Mukta genannt. Mit anderen Worten, ein Mensch, der ewig von materieller Verunreinigung befreit ist, wird Nitya Mukta genannt. Das Nitya Mukta-Lebewesen ist seit unverdenklichen Zeiten ein Geweihter Krishnas. Und es hat nur ein einziges bestreben, nämlich Krishna zu dienen. Es vergisst also niemals, dass es Krishnas ewiger Diener ist. Jedes Lebewesen, das seine ewige Beziehung zu Krishna vergisst, steht unter dem Einfluss des materiellen Daseins. Ohne sich im transzendentalen liebevollen Dienst für den Herrn zu betätigen, ist es den Reaktionen auf fruchtbringendes Handeln ausgesetzt. Wenn es aufgrund von frommen, weltlichen Taten auf die höheren Planetensysteme erhoben wird, denkt es, es befinde sich in einer begrüßenswerten Lage. Doch wenn es bestraft wird, hält es seine Lage für unangenehm. Auf diese Weise wird das Lebewesen von der materiellen Natur belohnt und bestraft. Wenn das Lebewesen materiellen Wohlstand genießt, wird es belohnt, und wenn es in materielle Verlegenheit gerät, wird es bestraft. Vers 119. Bayam dvitiyabini veshataha syat ishat apetasya viparyayao smritihi tan maya yato buddha abhyachet tam bhaktiyai kaye sham guru deva tatma. Übersetzung: Wenn das Lebewesen der Anziehungskraft der materiellen Energie, die von Krishna getrennt ist, erliegt, wird es von Furcht überwältigt. Weil es durch die materielle Energie von der höchsten Persönlichkeit Gottes getrennt wird, wandelt sich seine Lebensauffassung ins Gegenteil. Mit anderen Worten, statt Krishnas ewiger Diener zu sein, wird das Lebewesen Krishnas Rivale. Das nennt man Viparyayo Smritihi. Um diesen Fehler rückgängig zu machen, verehrt ein Mensch, der wirklich gelehrt und fortgeschritten ist, die höchste Persönlichkeit Gottes als seinen spirituellen Meister, als seinen verehrenswürdige Gottheit und als den Ursprung des Lebens. So verehrt er den Herrn durch den Vorgang des unverfälschten, hingebungsvollen Dienstes. Erläuterung: Dies ist ein Zitat aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 11.2.37. Kavi Rishi, einer der neun heiligen Persönlichkeiten, die man die Yogendras nennt, erteilte diese Instruktion. Als Vasudeva, Krishnas Vater, Devarshi Narada in Dwaraka über hingebungsvollen Dienst befragte, erwähnte Narada, dass König Nimi, der König von Vithea, einst von den neuen Yogendras unterwiesen worden sei. Als Sri Narada Muni über Bhagavad Dharma über hingebungsvollen Dienst sprach, erklärte er, wie eine bedingte Seele befreit werden kann, wenn sie sich im hingebungsvollen transzendentalen Dienst des Herrn betätigt. Der Herr ist die Überseele, der spirituelle Meister und die verehrenswürdige Gottheit aller bedingten Seelen. Krishna ist nicht nur die höchste verehrenswürdige Gottheit für alle Lebewesen, sondern er ist auch der Guru, in Klammer auch Chetya Guru genannt, die Überseele, die dem Lebewesen stets guten Rat gibt. Unglückseligerweise beachtet das Lebewesen die Ratschläge der höchsten Person nicht, daher identifiziert es sich mit der materiellen Energie und wird in der Folge von allen Art von Furcht überwältigt, die entsteht, weil sich das Lebewesen für den materiellen Körper hält und denkt, mit dem materiellen Körper verbundene Gegenstände seien sein Eigentum. Alle Arten von fruchttragenden Ergebnissen kommen im Grunde von der spirituellen Seele. Doch weil sie ihre wirkliche Pflicht vergessen hat, wird sie von vielen materiellen Folgeerscheinungen wie Furcht und Anhaftung in Verlegenheit gebracht. Dagegen gibt es nur ein Heilmittel, nämlich sich wieder dem Dienst des Herrn zuwenden und so von der unerwünschten Belästigung durch die materielle Natur bewahrt zu werden. Vers 120. Sadhu Shastra Kripaya Yadi Krishno Mukha Haya Se Jiva Nistare Maya Tahare Chadaya. Übersetzung: Wenn die bedingte Seele durch die Barmherzigkeit heiliger Menschen, die freiwillig die Gebote der Schrift predigen und ihr dabei helfen, Krishna-Bewusstsein zu werden, Krishna-bewusst wird, wird sie aus den Klauen Mayas herausgeholt und Maya lässt sie frei. Erläuterung: Eine bedingte Seele ist eine Seele, die vergessen hat, dass Krishna ihr ewiger Meister ist. Während die bedingte Seele glaubt, sie genieße die materielle Welt, erleidet sie die dreifachen Leiden materiellen Daseins. Heilige Menschen, in Klammer Sadhus, Vaishnavas, die ihr Leben dem Herrn geweiht haben, predigen auf der Grundlage der vedischen Literatur Krishna-Bewusstsein. Es ist ausschließlich ihrer Barmherzigkeit zu verdanken, dass die bedingte Seele zum Krishna-Bewusstsein erwacht. Wenn sie einmal erwacht ist, liegt ja nichts mehr daran, die materialistische Lebensweise zu genießen. Stattdessen widmet sie sich dem hingebungsvollen, transzendentalen Dienst des Herrn. Wenn man dem Herrn liebevoll dient, verliert man die Anhaftung an materiellen Genuss. Bhakti hi Parishanu Bhavo Viraktir Anyatra Cheisha Trika Eka Kalaha. In Klammer Srimad Bhagavatam 11.2.42. Das ist der Prüfstein, an dem man erkennen kann, ob man im hingebungsvollen Dienst Fortschritt macht. Man muss von materiellen Genuss losgelöst sein. Diese Loslösung bedeutet, dass Maya die bedingte Seele tatsächlich von illusorischem Genuss befreit hat. Wenn man im Krishna-Bewusstsein fortgeschritten ist, hält man sich nicht für gleich gut wie Krishna. Wann immer man denkt, man sei der Genießer materieller Vorteile, wird man den Kerker der körperlichen Auffassung geworfen. Wenn man jedoch von dieser körperlichen Auffassung frei wird, kann man sich im hingebungsvollen Dienst betätigen. Und das ist die wahre Stufe der Freiheit von den Klauen Mayas. Dies wird alles im nächsten Vers, der aus der Bhagavad Gita in Klammer 7.14 stammt, erklärt. Vers 121. Devi, Ji, Esha, Gunamaya, Mama, Maya, Duratyaya, Mam, Eva, Je, Prapadyante, Mayam, Etam, Tarantite. Übersetzung. Diese meine göttliche Energie, die aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur besteht, ist schwer zu überwinden. Doch diejenigen, die sich mir hingegeben haben, können sie leicht hinter sich lassen. Vers 122. Maya Mukta Jivara Nahi Svataha Krishna Jnana Jivare Kripaya Kaila Krishna Veda Purana. Übersetzung. Die bedingte Seele kann ihr Krishna-Bewusstsein nicht aus eigener Anstrengung wiederbeleben. Aber Sri Krishna verfasste aus seiner grundlosen Barmherzigkeit die vedische Literatur und ihre Ergänzungsschriften, die Puranas. Erläuterung. Eine bedingte Seele wird von der täuschenden Energie, in Klammer Maya, in Verwirrung gebracht. Maya hat die Aufgabe, darauf zu achten, dass die bedingte Seele ihre wahre Beziehung zu Krishna vergisst und in diesem Zustand verbleibt. Das Lebewesen vergisst also seine wahre Identität als spirituelle Seele, als Brahman, und statt seine tatsächliche Stellung zu erkennen, denkt es, es sei aus der materiellen Energie entstanden. Das Srimad Bhagavatam in Klammer 1.7.5 drückt dies folgendermaßen aus. Yaya Sammohito Jiva Atmanam Trigunatmakam Parupi Manute Nartam Tatkritam Chabi Patyate. Obwohl das Lebewesen zu den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur transzendental ist, hält es sich aufgrund der Einwirkung der äußeren Energie für ein Produkt der Materie und erleidet daher die Reaktionen materieller Qualen. Hier wird beschrieben, wie Maya auf die bedingte Seele wirkt. Die bedingte Seele hält sich für ein Produkt der materiellen Energie und dient ihr auf vielfache Weise. Sie wird zur Dienerin der Lust, des Zornes, der Gier und des Neides. So wird sie ganz und gar zur Dienerin der täuschenden Energie. Später wird die verwirrte Seele eine Dienerin der mentalen Spekulation, aber in jedem Fall wird sie einfach von der täuschenden Energie bedeckt. Aus seiner grundlosen Barmherzigkeit und aus Mitleid hat Krishna in seiner Inkarnation als Vyasadeva verschiedene vedische Schriften verfasst. Vyasadeva ist ein Shaktya-Vesha-Avatar Sri Krishnas. In seiner großen Güte hat er diese Schriften zusammengestellt, um die bedingte Seele der Vernunft zu bringen. Unglücklicherweise werden die bedingten Seelen zur Zeit von Dämonen geführt, die nicht daran interessiert sind, die vedischen Schriften zu lesen. Obwohl diese Schriften eine riesige Schatzkammer des Wissens darstellen, sind die Menschen damit beschäftigt, nutzlose Literatur zu lesen, die ihnen keine Auskunft darüber erteilt, wie sie den Fängen Mayas entkommen können. Der Zweck der vedischen Schriften wird in den nächsten Versen erklärt. Vers 123. Shastra Guru Atma Rupe Apanare Jana Na Krishna Mora Prabhu Trata Jivara Haya Jnana. Übersetzung. Krishna lehrt die vergessliche, bedingte Seele durch die vedischen Schriften, durch den selbstwirklichen spirituellen Meister und durch die Überseele. Mit Hilfe dieser drei kann sie die höchste Persönlichkeit Gottes so verstehen, wie er ist, und sie kann erkennen, dass Sri Krishna ihr ewiger Meister und ihr Befreier aus den Klauen Mayas ist. Auf diese Weise ist es einem möglich, sich wirkliches Wissen über sein bedingtes Leben anzueignen und schließlich zu verstehen, wie Befreiung zu erreichen ist. Erläuterung: Wenn die bedingte Seele ihre wahre Stellung vergessen hat, kann sie sich an die Shastra, an den Guru und an die Überseele im Herzen um Hilfe wenden. Krishna weilt als Überseele im Herzen eines jeden. In der Bhagavad Gita heißt es: Ishvaraha Sarva Bhutanam Ridadeshe Richuna Tishtahati Brahmayan Sarva Bhutani Yatra Rutani Mayaya. Der höchste Herr weilt im Herzen eines jeden, O Arjuna, und lenkt die Wege aller Lebewesen, die im Körper wie auf einer Maschine aus materieller Energie sitzen. In Klammer Bhagavad Gita 18,61. Als Shaktyavesha Avatar Vyasadeva lehrt Krishna die bedingte Seele durch die vedischen Schriften. Er erscheint äußerlich wahrnehmbar als spiritueller Meister, der die bedingte Seele ausbildet, um sie Krishna bewusst zu machen. Wenn das ursprüngliche Krishna-Bewusstsein der bedingten Seele wieder erwacht, wird sie aus den Klauen der materiellen Natur befreit. Die höchste Persönlichkeit Gottes hilft der bedingten Seele also stets auf drei Arten: in Form der Schriften, in Form des spirituellen Meisters und in Form der Überseele im Herzen. Der Herr ist der Befreier der bedingten Seele und wird als der höchste Herrscher über alle Lebewesen anerkannt. Krishna sagt in der Bhagavad Gita 18,66: Sarva Dharma Paritya Cha Mam Ekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Pabe Pyo Moksha Yishyami Ma Shukaha. Diese eine Anweisung finden wir überall in der vedischen Literatur. Der Sadhu, die Shastra und der Guru handeln als die Vertreter Krishnas. Und die Bewegung für Krishna-Bewusstsein gibt es ebenfalls im ganzen Universum. Jeder, der diese Gelegenheit nützt, erlangt Befreiung. Vers 124. Veda Shastrikahe Sambandha Abhideya Prayojana Krishna Prabhya Sambandha Bhakti Praptiera Sadhana. Übersetzung: Die vedischen Schriften geben uns Auskunft über die ewige Beziehung des Lebewesens zu Krishna, die Sambandha genannt wird. Wenn das Lebewesen diese Beziehung versteht und dementsprechend handelt, so nennt man dies Abhideya. Die Rückkehr nach Hause, zurück zu Gott, ist das höchste Ziel des Lebens und wird Prayojana genannt. Vers 125. Abhideya Nama Bhakti Prema Prayojana Purusharta Shiromani Prema Mahadana. Übersetzung: Hingebungsvoller Dienst oder mit anderen Worten, das Gebrauchen der Sinne, um dem Herrn Freude zu schenken, wird Abhideya genannt, weil er unsere ursprüngliche Liebe zu Gott entwickeln kann, was das Ziel des Lebens ist. Dieses Ziel ist für das Lebewesen von höchster Wichtigkeit und es stellt seinen größten Reichtum dar. So erreicht man die Ebene transzendalen, liebevollen Dienstes für den Herrn. Erläuterung: Die äußere, materielle Energie verwirrt die bedingte Seele und verstrickt sie völlig in verschiedene Arten von Sinnenbefriedigung. Wenn wir materielle Tätigkeiten nachgehen, wird unser ursprüngliches Krishna-Bewusstsein verdeckt. Doch Krishna, der höchste Vater aller Lebewesen, will, dass seine Söhne nach Hause zu Gott zurückkehren. Deshalb kommt er persönlich, um vedische Schriften wie die Bhagavad Gita zu überbringen. Er setzt seine vertraulichen Diener ein, die als spirituelle Meister die bedingten Lebewesen erleuchten. Der Herr, der im Herzen eines jeden gegenwärtig ist, gibt den Lebewesen das Bewusstsein, mit dem sie die Veden und den spirituellen Meister akzeptieren können. Auf diese Weise kann das Lebewesen seine wesenseigene Stellung, seine Beziehung zum höchsten Herrn verstehen. Der Herr verkündet selbst in der Bhagavad Gita in Klammer 15.15: Vidyaish cha sarver aham eva vedyaha. Durch das Studium des Vedanta kann man sich über die Beziehung zum höchsten Herrn völlig bewusst werden und dann dementsprechend handeln. Auf diese Weise kann man schließlich auf die Ebene liebevollen Dienstes für den Herrn gelangen. Es liegt im eigenen Interesse des Lebewesens, den höchsten Herrn zu verstehen. Unglückseligerweise haben die Lebewesen dies vergessen, deshalb sagt das Srimad Bhagavatam: Na te viduhu svarta gatim hi vishnum. In Klammer Srimad Bhagavatam 7.5.31. Jeder möchte das höchste Ziel des Lebens erreichen, aber weil wir dem Zauber der materiellen Energie erliegen, verschwenden wir unsere Zeit mit Sinnenbefriedigung. Durch das Studium der vedischen Schriften, deren Essenz die Bhagavad Gita ist, kommt man zum Krishna-Bewusstsein. Dann widmet man sich dem hingebungsvollen Dienst, der Abhideya genannt wird. Wenn sich die Liebe zu Gott tatsächlich entwickelt hat, nennt man sie Prayojana, das Endziel des Lebewesens. Wenn man völlig Krishna bewusst wird, hat man die Vollkommenheit des Lebens erreicht. Vers 126. Krishna Madhurya Sevananda Praptira Karana Krishna Sevakare Ara Krishna Rasa Asvadana. Übersetzung: Wenn man die transzendentale Glückseligkeit einer engen Beziehung zu Krishna erlangt, dient man ihm und genießt den Wohlgeschmack des Krishna-Bewusstseins. Vers 127. Ihate Tristana Yeshe Derdrera Gare Sarvacha Asa Dukha Deki Puchaye Tahare. Übersetzung: Dazu lässt sich folgendes Beispiel ausführen. Es kam einmal ein gelehrter Astrologe in das Haus eines armen Mannes, und als er sah, dass dieser Mann bekümmert war, fragte er ihn nach dem Grund seines Kummers. Erläuterung: Manchmal, wenn wir uns in einer Notlage befinden oder wenn wir wissen wollen, was uns die Zukunft bringen wird, begeben wir uns zu einem Astrologen oder einem Handleser. Im bedingten Leben wird das Lebewesen ständig von den dreifachen Leiden des materiellen Daseins gequält. Unter diesen Umständen möchte es gerne etwas über seine Position erfahren. Sanatana Goswami zum Beispiel wandte sich an die höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Chaitanya Mahaprabhu, um ihn zu fragen, warum er sich in einer leidvollen Lage befinde. So ergeht es allen Lebewesen. Wir leiden ständig, und ein intelligenter Mensch wird ganz von selbst wissbegierig. Diese Haltung nennt man Brahma Jijnasa. Atato Brahma Jijnasa in Klammer Vedanta Sutra 111. Brahma bezieht sich hier auf die vedische Literatur. Man sollte die vedische Literatur zu Rate ziehen, um herauszufinden, warum die bedingte Seele ständig leiden muss. Die vedischen Schriften sollten die bedingte Seele von diesen leidvollen Umständen des materiellen Daseins befreien. In diesem Zusammenhang ist die Geschichte von dem Astrologen Sarvajana und dem armen Mann sehr lehrreich. Vers 128. Tumi kene duki tomara ace pitri dana tomara na kaila anyatra chadila jivana. Übersetzung: Der Astrologe fragte: Warum bist du unglücklich? Dein Vater war sehr reich, aber er hat dir seinen Reichtum nicht offenbart, weil er an einem anderen Ort gestorben ist. Vers 129. Sarvagena nera vakye kare danera udeshe eche veda purana jive krishna upadeshe. Übersetzung: Genau wie die Worte des Astrologen Sarvajna die Nachricht vom Schatz des armen Mannes überbrachten, so informierten uns die vedischen Schriften über Krishna-Bewusstsein, wenn wir wissen wollen, warum wir uns in einer leidvollen materiellen Lage befinden. Vers 130. Sarvajnera Vakye Muladana Anubanda Sarva Shastre Upadeshe Sri Krishna Sambanda. Übersetzung: Durch die Worte des Astrologen wurde die Beziehung des armen Mannes zum Schatz hergestellt. In ähnlicher Weise lehrt uns die vedische Literatur, dass unsere wahre Beziehung die Beziehung zu Sri Krishna, der Höchstpersönlichkeit Gottes, ist. Erläuterung: In der Bhagavad Gita in Klammer 7.26 sagt Sri Krishna: Ved aham samatitani vartamanani Charyuna Bhavishyani Cha Bhutani Mam Tu Veda Na Kashchana. O Arjuna, als höchste Persönlichkeit Gottes weiß ich alles, was in der Vergangenheit geschehen ist, was in der Gegenwart geschieht und alles, was noch kommen wird. Auch kenne ich alle Lebewesen, doch niemand kennt mich. Krishna kennt also die Ursache der leidvollen Lage der bedingten Seele. Er steigt deshalb aus seiner ursprünglichen Position herab, um die bedingte Seele zu unterweisen und ihr bewusst zu machen, dass sie ihre Beziehung zu Krishna vergessen hat. Krishna zeigt sich in seiner Beziehung in Vrindavan und bei der Schlacht von Kurukshetra, damit sich die Menschen zu ihm hingezogen fühlen und wieder nach Hause zu Gott zurückkehren werden. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, dass er der Eigentümer aller Universen, der Genießer alles Existierenden und der Freund eines jeden ist. Sur Ridam Sarva Bhutanam Kyantva Mam Shantim Richati. In Klammer Bhagavad Gita 5.29. Wenn wir unsere ursprüngliche vertrauliche Beziehung zu Krishna wiederherstellen, wird unser Leid in der materiellen Welt gelindert werden. Jeder versucht, die leidvollen Umstände des materiellen Daseins zu beseitigen. Doch die Grundprobleme lassen sich nicht lösen, solange man nicht eine vertrauliche Beziehung zu Krishna hat. Vers 131. Obwohl dem armen Mann versichert wurde, sein Vater habe einen Schatz, konnte er den Schatz mit diesem Wissen allein nicht heben. Deshalb musste ihm der Astrologe erklären, auf welche Weise er den Schatz tatsächlich finden könne. Vers 132. Der Astrologe sagte: Der Schatz befindet sich an dieser Stelle, aber wenn du auf der Südseite gräbst, werden die Wespen und Drohnen auffliegen und du wirst deinen Schatz nicht bekommen. Vers 133. Wenn du auf der Westseite gräbst, wirst du dort auf ein Gespenst treffen, das dich dermaßen erschrecken wird, dass deine Hände den Schatz nicht einmal berühren werden. Vers 134. Wenn du auf der Nordseite gräbst, wirst du dort auf eine große schwarze Schlange treffen, die dich verschlingen wird, wenn du versuchst, den Schatz auszugraben. Vers 35. Wenn du jedoch die Erde auf der Ostseite ein wenig aufgräbst, wirst du sogleich den Topf mit dem Schatz in den Händen halten. Erläuterung: In den vedischen Schriften und auch in den Puranas heißt es, dass es, je nachdem auf welcher Stufe die bedingte Seele steht, verschiedene Vorgänge gibt, nämlich Karmakanta, Jnankanta, den Yoga-Vorgang und den Bhakti-Yoga-Vorgang. Karmakanta wird mit den Wespen und Drohnen verglichen, die diejenigen, die bei ihnen Schutz sucht, nur stechen werden. Jnankanta, der Vorgang der Spekulation, gleicht einem Gespenst, das uns in Angst und Schrecken versetzt. Yoga, der Vorgang der Mystik, wird mit einer schwarzen Schlange verglichen, die diejenigen Menschen verschlingt, die als Unpersönlichkeitsanhänger dem Kaivalya streben. Wenn man sich jedoch dem Bhakti-Yoga zuwendet, wird man bald Erfolg haben. Mit anderen Worten, mit Hilfe von Bhakti-Yoga wird man den verborgenen Schatz ohne Schwierigkeiten heben können. Deshalb heißt es in der Bhagavad Gita: Vedyascha sarver aham eva vedyaha. Man muss dem hingebungsvollen Dienst Zuflucht suchen. Die Veden weisen uns an, nach Krishna zu forschen und bei seinen Lotuswissen Zuflucht zu suchen. Außer hingebungsvollen Dienst wird uns kein anderer vedischer Vorgang dabei helfen können. In der Bhagavad Gita heißt es, dass nur der Bhakti-Vorgang zum Ziel führt. Bhaktyamam abhijanati. Das ist die Schlussfolgerung der Veden. Und wenn man ernsthaft nach Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, sucht, muss man diesen Vorgang annehmen. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur bemerkt dazu Folgendes: Die Ostseite repräsentiert hingebungsvollen Dienst für Sri Krishna. Die Südseite stellt für den Vorgang fruchtbringendes Handeln, in Klammer Karmakanta, der in materiellen Gewinn endet. Die Westseite repräsentiert Jnankanta, den Vorgang mentaler Spekulation, manchmal auch Siddhikanta genannt, und die Nordseite repräsentiert die spekulative Methode, die bisweilen als das mystische Yoga-System bezeichnet wird. Nur die Ostseite des hingebungsvollen Dienstes kann uns helfen, das wahre Ziel des Lebens zu erreichen. Auf der Südseite befinden sich fruchtbringende Tätigkeiten, und diejenigen, die solchen Tätigkeiten nachgehen, unterliegen der Bestrafung durch Yamaraj. Wenn man diesen Weg fruchtbringenden Handelns einschlägt, wird man weiterhin materielle Wünsche beibehalten. Deshalb werden die Ergebnisse dieses Vorgangs mit Wespen und Drohnen verglichen. Das Lebewesen wird von den Wespen und Drohnen fruchtbringenden Handelns gestochen und leidet auf diese Weise Geburt für Geburt im materiellen Dasein. Das Praktizieren dieses Vorganges kann uns nicht von materiellen Wünschen befreien. Die Neigung, sich an materiellem Genuss zu erfreuen, hört niemals auf. Deshalb dreht sich der Kreislauf von Geburt und Tod weiter und die spirituelle Seele leidet unaufhörlich. Der mystische Yoga-Vorgang wird mit einer schwarzen Schlange verglichen, die das Lebewesen verschlingt und ihm Gift einspritzt. Das Endziel des Yoga-Systems besteht darin, mit dem Absoluten eins zu werden. Das bedeutet, dass man sein Dasein als Person auslöscht. Doch das spirituelle Teilchen der höchsten Persönlichkeit Gottes ist auf ewig ein Individuum. Die Bhagavad Gita bestätigt, dass die individuelle Seele in der Vergangenheit existiert hat, in der Gegenwart existiert und auch in der Zukunft weiterhin als Individuum existieren wird. Wenn man nun künstlich versucht, mit dem Absoluten eins zu werden, so ist dies selbstmörderisch. Man kann seinen natürlichen Zustand nicht ändern. Ein Yaksha, ein Beschützer von Reichtümern, lässt es nicht zu, dass sich jemand Reichtümer aneignet und sie dann genießt. Ein solcher Dämon verursacht nur große Aufregung. Ein Gottgeweihter wird sich mit anderen Worten nicht auf seine materiellen Reichtümer verlassen, sondern auf die Barmherzigkeit des höchsten persönlichen Gottes, der wahren Schutz bieten kann. Das bezeichnet man als Rakshishyatiti Vishvashaha. Oder in den Bengali-Gedichten in Bhaktivinoda Thakurs Sharanagati als Avashya Rakshibe Krishna Vishvasa Palana. Die hingegebene Seele muss die Tatsache anerkennen, dass Krishna und nicht ihre materiellen Güter ihr wahrer Beschützer ist. Wenn man all diese Punkte in Betracht zieht, wird man erkennen, dass hingebungsvoller Dienst für Krishna die wahre Schatzkammer des Lebewesens ist. Wenn man auf die Ebene hingebungsvollen Dienstes gelangt, bleibt man durch den Kontakt mit der höchsten Persönlichkeit Gottes stets reich. Wer sich nicht im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, wird von der schwarzen Schlange des Yoga-Systems verschluckt und von den Wespen und Drohnen fruchtbringenden Handelns gestochen, weshalb er die daraus entstehenden materiellen Qualen ertragen muss. Manchmal lässt sich das Lebewesen täuschen und versucht, mit dem spirituellen Dasein zu verschmelzen, weil es glaubt, der höchsten Persönlichkeit Gottes gleichgestellt zu sein. Das bedeutet, dass es, selbst wenn es aus der spirituellen Ebene gelangt, keine Ruhe finden und erneut auf die materielle Ebene herabkommen wird. Im Srimad Bhagavatam in Klammer 10.2.32 wird es folgendermaßen formuliert. Solche Menschen mögen Sannyasis werden, doch solange sie nicht bei Krishnas Lotusfüßen Zuflucht suchen, werden sie auf die materielle Ebene zurückkehren, um philanthropischen Tätigkeiten nachzugehen. Auf diese Weise büßen sie ihr spirituelles Leben ein. Das meint man mit dem Ausdruck von der schwarzen Schlange verschluckt werden. Vers 136. In den offenbarten Schriften heißt es, dass man fruchtbringendes Handeln, spekulatives Wissen und das mystische Yoga-System aufgeben und sich stattdessen auf hingebungsvollen Dienst verlegen sollte. Durch hingebungsvollen Dienst kann man Krishna völlig zufriedenstellen. Vers 137. Die höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, sagte: Mein lieber Uddhava, weder durch Astanga-Yoga, in Klammer das mystische Yoga-System zur Beherrschung der Sinne, noch durch unpersönlichen Monismus, noch durch ein analytisches Studium der absoluten Wahrheit, noch durch das Studium der Veden, durch das Aufsichtnehmen von Bußen, durch das Spendengeben oder durch das Annehmen von Sannyas kann man mich so zufriedenstellen wie durch die Entwicklung unverfälschter Hingabe an mich. Erläuterung: Dies ist ein Zitat aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 11.14.20. Die Erläuterung zu diesem Vers findet man im Adi-Lila in Klammer 17.76. Vers 138. Bhaktya Ham Ekaya Kra Yaha Shraddha Yatma Priyaha Satyam Bhaktihi Puniti Man Nishtha Sva Pakan Api Sambhavat. Übersetzung: Ich bin den Gottgeweihten und Sadhus sehr lieb, und durch unerschütterliches Vertrauen und hingebungsvollen Dienst kommt man zu mir. Dieses Bhakti-Yoga-System, das die Anhaftung an mich allmählich steigert, reinigt sogar einen unter Hundeessern geborenen Menschen. Das heißt, dass durch Bhakti-Yoga jeder auf die spirituelle Ebene erhoben werden kann. Erläuterung: Dieser Vers stammt aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 11.14.21, Vers 139. Atta eva bhakti krishna praptyera upaya abideya vali tare salva shastri gaya. Übersetzung: Die Schlussfolgerung lautet, dass hingebungsvoller Dienst das einzige Mittel ist, um sich der höchsten Persönlichkeit Gottes zu nähern. Dieses System wird deshalb Abideya genannt. Das ist das Urteil aller offenbarten Schriften. Erläuterung: In der Bhagavad Gita 18,55 heißt es: Nur durch hingebungsvollen Dienst kann man die höchste Persönlichkeit so verstehen, wie sie ist. Und wenn man sich durch solche Hingabe völlig über den höchsten Herrn bewusst geworden ist, kann man das Königreich Gottes betreten. Das Ziel des Lebens besteht darin, die materielle Bedingtheit zu überwinden und die spirituelle Ebene zu erreichen. Obwohl die Shastras für verschiedene Menschen verschiedene Methoden vorschreiben, sagt die höchste Persönlichkeit Gottes, dass man letzten Endes den Pfad des hingebungsvollen Dienstes als den Pfad garantierten spirituellen Fortschrittes anerkennen muss. Hingebungsvoller Dienst ist der einzige Vorgang, den der Herr wirklich empfiehlt. Sarva Dharman Parityaja Mam Ekam Sharanam Vraja, in Klammer Bhagavad Gita 18,66. Wenn man nach Hause zu Gott zurückkehren und ewig glückselig werden will, muss man ein Gottgeweihter werden. Vers 140. Wenn man tatsächlich reich wird, genießt man naturgemäß alle möglichen Freuden. Und wenn man tatsächlich in einer freudigen Stimmung ist, verschwinden alle leidvollen Umstände von selbst. Man braucht sich nicht eigens darum bemühen. Vers 141. Teche Bhakti Pale Krishna Prema Upachaya Prema Krishna Svara Heile Bhava Nasha Paya. Übersetzung: In ähnlicher Weise erwacht als Folge von Bhakti unsere schlummernde Liebe zu Krishna. Wenn man in der Lage ist, das Zusammensein mit Sri Krishna zu genießen, findet das materielle Dasein, die Wiederholung von Geburt und Tod, ein Ende. Vers 142. Daritya Naja Bhava Kshaya Premera Pala Naya Prema Sukha Boga Mukya Prayochana Haya. Übersetzung: Der Zweck der Liebe zu Gott besteht nicht darin, materiellen Reichtum zu erlangen oder von der materiellen Fesselung befreit zu werden. Das wahre Ziel besteht darin, im hingebungsvollen Dienst für den Herrn verankert zu werden und transzendale Glückseligkeit zu genießen. Erläuterung: Hingebungsvoller Dienst zielt zweifellos nicht auf materielle Vorteile oder Befreiung aus dem materiellen Dasein ab. Das Ziel hingebungsvollen Dienstes besteht darin, dem Herrn ewig liebevoll zu dienen und diesen Dienst spirituelle Glückseligkeit zu genießen. Man gilt als arm, wenn man die höchste Persönlichkeit Gottes vergisst. In einem solchen Leben der Armut muss man ein Ende bereiten, um dadurch automatisch alle leidvollen Umstände des materiellen Daseins zu beenden. Wenn jemand Freude daran findet, Krishna zu dienen, wird er automatisch von materiellem Genuss befreit. Man braucht sich nicht eigens um Wohlstand zu bemühen. Zum reinen Gottgeweihten kommt der Wohlstand von selbst, obwohl er sich kein materielles Glück wünscht. Vers 143. Veda Shastre Kare Sambandha Abideya Prayojana Krishna Krishna Bhakti Prema Tina Mahadana. Übersetzung: Krishna steht im Mittelpunkt der vedischen Schriften und es ist unsere Aufgabe, ihm zu dienen. Es ist das höchste Ziel des Lebens, die Stufe der Liebe zu Krishna zu erreichen. Deshalb sind Krishna, Dienst für Krishna und Liebe zu Krishna Die drei großen Reichtümer im Leben. Vers 144. Vedati Sakala Shastra Krishna Mukhya Sambandha Tantra Jnane Anushange Yaya Maya Bandha. Übersetzung: In den Veden und in allen anderen offenbarten Schriften steht Krishna im Mittelpunkt. Wenn man vollständiges Wissen über ihn entwickelt, wird die Fesselung durch Maya, die täuschende Energie, automatisch gesprengt. Vers 145. Es gibt viele Arten von vedischen Schriften und ergänzenden Puranas. In jeder dieser Schriften ist von einzelnen Halbgöttern als dem wichtigsten Halbgott die Rede, und das nur, um für die beweglichen und unbeweglichen Lebewesen diese Illusion zu ermöglichen. Mögen sie für immer solchen Wahnvorstellungen unterliegen. Wenn man jedoch alle diese vedischen Schriften in ihrer Gesamtheit analytisch studiert, gelangt man zu dem Schluss, dass Sri Vishnu die einzige höchste Persönlichkeit Gottes ist. Erläuterung: Dies ist ein Vers aus dem Padma Purana. Vers 146. Ob man nun die vedischen Literatur mittels Interpretation oder sogar mittels ihrer Wortbuchbedeutung versteht, die endgültige Aussage vedischen Wissens weist direkt oder indirekt auf Sri Krishna hin. Vers 147 bis 148. Wie lautet die Anweisung aller vedischen Schriften? Wen rücken sie in den Brennpunkt? Wer ist das Ziel aller Spekulation? Niemand außer mir weiß diese Dinge. Wisse nun, dass all diese Tätigkeiten darauf hinzielen, mich festzulegen und zu erklären. Das Ziel der vedischen Literatur besteht darin, mich durch verschiedene Spekulationen zu erkennen, entweder durch eine indirekte Erklärung oder durch ein Wörterbuchverständnis. Jeder stellt Vermutungen über mich an. Die Essenz aller vedischen Schriften besteht darin, mich von Maya zu unterscheiden. Wenn man über die täuschende Energie nachdenkt, gelangt man auf die Ebene, auf der man mich versteht. Auf diese Weise wird man von Spekulation über die Veden frei und gelangt schließlich zu mir, dann ist man zufrieden. Erläuterung: Diese zwei Verse sind Zitate aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 11.21.42 bis 43. Als Uddhava Krishna über den Zweck vedischer Spekulation befragte, erklärte ihm der Herr, wie man beim Verstehen der vedischen Literatur vorgeht. Die Veden sind in verschiedene Abschnitte gegliedert, und zwar in Karmakanda, Jnankanda und Upasanakanda. Wenn man den Zweck der Veden analytisch untersucht, wird man verstehen, dass Karmakanda, das Darbringen von Opfer, schließlich zu Jnankanda, zu spekulativem Wissen führt. Nach dem Spekulieren kommt man zu der Überzeugung, dass die Verehrung der höchsten Persönlichkeit Gottes das Höchste ist. Wenn man zu diesem Schluss gelangt, wird man völlig zufrieden. Vers 149. Krishnara Svarupa Ananta Vaibhava Apara Chich Chakti Maya Shakti Jiva Shakti Ara. Übersetzung: Die transzendentale Gestalt Sri Krishnas ist unbegrenzt und verfügt auch über unbegrenzte Macht. Er ist der Besitzer der inneren Energie, der äußeren Energie und der marginalen Energie. Vers 150. Vaikuntha Brahmandagana Shakti Karya Haya Svarupa Shakti Shakti Karyera Krishna Sama Shraya. Übersetzung: Sowohl die materielle als auch die spirituelle Welt sind Umwandlungen der inneren und der äußeren Energie Krishnas. Deshalb ist Krishna der Ursprung sowohl der materiellen als auch der spirituellen Schöpfungen. Vers 151. Dashame Dashamam Lakshyam Ashritashraya Vigraham Shri Krishna Kyam Param Dama Jagat Dama Namami Tat. Übersetzung: Der 10. Kanto des Srimad Bhagavatam offenbart das 10. Thema, den höchsten persönlichen Gott, der die Zufluchtsstätte aller hingegebenen Seelen ist. Er heißt Sri Krishna und er ist der Ursprung aller Universen. Ich erweise ihm meine Ehrbietungen. Erläuterung: Dies ist ein Zitat aus der Bhavartha Deepika Sridhara Swamis Kommentar zum Srimad Bhagavatam in Klammer 10.1.1. Im 10. Kanto wird das Ashraya-Tattva Sri Krishnas beschrieben. Es gibt zwei Tattvas, Ashraya-Tattva und Ashrita-Tattva. Das Ashraya-Tattva ist das, bei dem Zuflucht gesucht wird. Und das Ashrita-Tattva ist das, was Zuflucht sucht. Da die Lotusfüße Sri Krishnas die Zufluchtsstätte aller Gottgeweihten sind, nennt man ihn Param Dham. In der Bhagavad Gita heißt es Param Brahma Param Dham Pavitram Paramam Bhavan. Alles ruht unter den Lotusfüßen Krishnas. Im Srimad Bhagavatam in Klammer 10.14.58 heißt es Sam Mashrita Je Pada Palava Blavam Mahat Param Punya Yasho Mura Reha. Unter den Lotusfüßen Sri Krishnas findet das gesamte Mahat-Tattva Zuflucht. Da alles unter seinem Schutz steht, wird er Ashraya-Tattva genannt. Alles andere wird Ashrita-Tattva genannt. Auch die materielle Schöpfung fällt unter die Kategorie Ashrita-Tattva. Ebenso gehören Befreiung aus der materiellen Gefangenschaft und das Erreichen der spirituellen Ebene zum Ashrita-Tattva. Krishna ist das einzige Ashraya-Tattva. Die Schöpfung wird von Mahavishnu, Garbhodakshay Vishnu, Kshirodakshay Vishnu in Gang gesetzt. Sie sind ebenfalls Ashraya-Tattva. Krishna ist Ursache aller Ursachen, in Klammer Sarva Karana Karanam. Wenn man Krishna vollständig verstehen will, muss man das Ashraya-Tattva und das Ashrita-Tattva analytisch studieren. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum ersten Teil des 20. Kapitels im Madhya Lila, der Sri Chaitanya Charitamrita, das beschreibt, wie Sanatan Goswami den Herrn in Varanasi traf und von ihm Wissen über die absolute Wahrheit empfing.